So, vielen Dank, Michael Stirner, auch für die Organisation der Diskussion. Ich freue mich, hier zu sein, auch das gesamte Jahr über. Das Wetter ist ja auch ganz toll. So, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt ist es passiert. Als das Brexit-Referendum oder die Resultate des Brexit-Referendums publiziert wurden, befand ich mich gerade in Brüssel auf einer Konferenz von Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern. Und wir hatten eine Diskussionsrunde den Abend davor. Und ich kann Ihnen sagen, dass 99% meiner Kollegen einen Brexit für ausgeschlossen hielten. Jetzt haben aber 52% der Briten gegen einen Verbleib in der EU-Mitgliedschaft gestimmt. Und eine Petition für ein zweites Referendum, das ungefähr 4 Millionen Briten unterschrieben haben, wurde vorgestern von der britischen Regierung abgelehnt. Und heute hat die neue Vorsitzende der konservativen Partei auch noch einmal bekräftigt, dass sie Artikel 50 einrufen wird. Und das sagt uns, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Großbritannien aus der EU austritt, in welcher Form auch immer. Es könnte ein Brexit-Light werden, aber die Chance ist sehr hoch. Nun hat die EU ja in den letzten Jahren eine sehr große Anzahl von Krisen erlebt, darunter die europäische Finanzkrise, die Ukraine-Krise und auch die Flüchtlingskrise. Und in diesem Kontext ist die Brexit-Krise natürlich sehr problematisch. Sie verschärft sich nicht nur durch die bestehenden Krisen hier in Europa, sondern trägt ihrerseits zur Verschärfung dieser politischen und wirtschaftlichen Krisen bei und lähmt zugleich die Entscheidungskompetenz der EU, diese Krisen zu bewältigen. Ich werde jetzt im Folgenden auf einige der möglichen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des Brexits auf Europa eingehen und auch aufzeigen, wie die EU sich in dieser Krise verhalten könnte. So, die langfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexits sind natürlich sehr ungewiss, was nicht zuletzt daran liegt, dass eine sehr hohe Unsicherheit besteht über die zukünftige Beziehung zwischen England und der EU. Und ich komme da nochmal drauf zurück. Die momentane Lage kann uns aber schon ein bisschen ein Bild davon geben. Das britische Pfund hat den niedrigsten Wert gegenüber dem Dollar seit 31 Jahren und auch der Euro hat gegenüber dem Dollar verloren. Investoren wenden sich zunehmend von Großbritannien ab und der Handel wird vor allem nach einem Brexit erheblich leiden, wie wir ja vorher schon gehört haben. Beide, der IWF und die OECD, sagen längerfristig eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums voraus, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Europa und bis zum gewissen Grade in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das britische Hochschulsystem wird an Ressourcen und daher auch an Attraktivität verlieren, was sich langfristig auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken dürfte. Experten erwarten, dass Großbritannien die größten wirtschaftlichen Nachteile haben wird, aber wie gesagt, werden auch Europa und Deutschland insbesondere die wirtschaftlichen Konsequenzen eines Brexits zu spüren bekommen. Das ist vor allen Dingen deswegen problematisch in meiner Sicht, weil Europa dringend eine Phase der Stabilität gebrauchen könnte im Angesicht dieser vielen Krisen. Schon jetzt zeigen sich Investoren extrem nervös. Nicht nur ist die Griechenland-Krise noch nicht überstanden, sondern Italien, Europas viertgrößte Wirtschaftskraft, befindet sich am Rande einer Bankenkrise, gegen die die Griechenland-Krise wirklich harmlos aussehen dürfte. Die Brexit-Krise dürfte diese Krise weiterhin verschärfen, vor allem im Angesicht eines Referendums, das in Italien über wirtschaftspolitische Maßnahmen stattfinden wird im Oktober. Über die wirtschaftlichen Konsequenzen hinaus, und ich habe hier nur ein paar angesprochen, wird der Brexit die politische Landschaft nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa verändern. Schon jetzt hat der Brexit die traditionelle Parteienstruktur in Großbritannien aus den Fugen gebracht. Wir hatten es schon davon, die Austritte von eigentlich allen prominenten Gegnern oder Befürwortern des Brexits die Probleme, die sich daraus auch ergeben. Es bleibt so auch zu erwarten, ob der Brexit zu einem Auseinanderbrechen Großbritanniens führen würde, falls insbesondere Schottland sich für die Unabhängigkeit und einen Verbleib in der Europäischen Union ausspricht. Der Vormarsch populistischer Bewegungen und Parteien, der auch schon angesprochen wurde, in Großbritannien, Europa und der Welt, insgesamt verschärft diese Trends weiterhin. Der Populismus hat nicht zuletzt aufgrund der globalen Finanzkrise an Fahrt gewonnen und sich besonders in Europa mit der Flüchtlingskrise verschärft. Populistische Parteien positionieren sich gegen die etablierten Eliten, wie wir schon gerade gehört haben, denen viele Bürger in Europa das Vertrauen entzogen haben. Es gibt nur noch sehr wenige Bürger in Europa, die sich in Umfragen dafür aussprechen, dass sie noch Vertrauen in ihre jeweiligen Regierungen besitzen. Populismus greift auch gerade deswegen um sich, weil immer weniger Menschen unabhängige Massenmedien als Informationsquellen nutzen. Und wo diese Plattformen fehlen, wird es schwierig, sich auf allgemein akzeptierte Fakten oder politische Prioritäten zu einigen. Und der Populismus hat gerade deswegen ein leichtes Spiel mit der Angst, denn sie ist ungleich einfacher zu mobilisieren als zu nehmen. Für Parteien in der Regierungsverantwortung ist Populismus natürlich sehr problematisch. Einerseits verführt die Einfachheit der populistischen Argumentation. Andererseits sind komplexe Probleme natürlich nicht unbedingt mit einfachen Mitteln zu lösen, wie der Brexit jetzt wirklich sehr eindrücklich zeigt. Populistische Politiker greifen natürlich hier immer sehr gerne auf die EU zurück als Sündenbock, da diese angeblich von unkontrollierbaren politischen Eliten in Brüssel, normalerweise bezieht man sich da auf die Europäische Kommission, aber auch andere, kontrolliert wird. So, meine Damen und Herren, dass ein demokratisches Defizit vorherrscht, das kann niemand bestreiten. Aber dies liegt nicht unbedingt an unkontrollierbaren Bürokraten oder politischen Eliten in Brüssel. Die Kommission selbst hat seit Jahren an Einfluss verloren und sowohl das Europäische Parlament, das direkt gewählt ist von der Bevölkerung in Europa, als auch der Europäische Rat, der die Interessen der Regierung vertritt, haben an Einfluss gewonnen. Stattdessen glaube ich, dass es vor allen Dingen an nationalen Debatten über die europäische Politik fehlt, und zwar in all ihren Facetten, in den positiven Facetten wie in den negativen Facetten. Und eine solche Debatte ist nicht letztendlich deshalb wichtig, weil die EU entscheidende Vorteile mit sich bringen kann. Wir delegieren Entscheidungen an Entscheidungsträger und meistens unparteiische oder mehr oder weniger unparteiische Experten auf EU-Ebene, weil die Depolitisierung auch zu mehr und insbesondere in den Verhandlungen zu mehr Kooperation und langfristigen Gewinnen beitragen kann. Und der europäische Einigungsprozess hat in diesem Sinn mit diesem Entscheidungsprozess der Kompromissfindung zu Frieden und Wohlstand in Europa beigetragen. Er hat den Mitgliedern eine wichtige Stellung in globalen Verhandlungen gegeben und zu vielen Politiklösungen geführt, die ohne die EU nicht denkbar gewesen wären. Depolitisierung ist in unserer Sprache, wenn es um internationale Kooperation geht, also nicht unbedingt ein schmutziges Wort. Aber die zunehmende Bedeutung der EU in einer großen Anzahl von Politikfeldern, die natürlich jetzt auch die Öffentlichkeit mehr und mehr berührt, heißt auch, dass Mitgliedstaaten eine bessere Balance finden müssen zwischen den Vorteilen der Depolitisierung und der Notwendigkeit demokratischer Beteiligung von Bürgern in der Europäischen Union. Da der Brexit die wirtschaftliche Situation in Europa verschärfen wird, könnte dies zu einem weiteren Aufschwung politischer und populistischer Parteien beitragen. Dies dürfte es den etablierten Parteien erheblich schwerer machen, mit Hilfe europäischer Institutionen Lösungen der Krise zu finden. Die Gefahr ist wirklich groß, dass etablierte Parteien mit populistischen Maßnahmen auf die populistischen Bewegungen reagieren. Und die geforderte nationale Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada ist nur ein Beispiel dafür, dass solche Politiken die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union erheblich einschränken dürften und in vielen Fällen zum Nachteil Europas. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie soll die EU und wie sollen die Mitgliedstaaten auf diese Herausforderungen reagieren? Ich möchte an dieser Stelle nur auf zwei wichtige Punkte eingehen. Erstens, die Politik wird voraussichtlicherweise versuchen, die populistischen Aussagen als das zu enttarnen, was sie tatsächlich auch sind. Es wird auch deswegen unwahrscheinlich sein, dass die EU Großbritannien in möglichen Ausstiegsverhandlungen entgegenkommen wird. Der von britischen Politikern versprochene Verbleib in der Europäischen Union und im europäischen Binnenmarkt ist ohne gravierende Zugeständnisse auf Seiten Großbritanniens unwahrscheinlich. Im Gegenzug müsste Großbritannien dann auch die Personenfreizügigkeit eingestehen. Sie müsste weiterhin in den europäischen Haushalt einbezahlen und sie müsste alle europäischen Gesetze implementieren auf nationaler Ebene, ohne einen Einfluss auf die Gesetzgebung zu haben. Damit das norwegische Modell, wie das so genannt wird, würde damit fast alle Wahlversprechen der Leave-Kampagne brechen. Andere Lösungen, wie zum Beispiel das kanadische Modell, sind wirtschaftlich unvorteilhaft, weil der für Großbritannien wichtige Bankensektor ausgeschlossen ist. Und obwohl Großbritannien wirtschaftspolitisch wichtig ist für die Europäische Union, werden die EU-Partner in solchen Verhandlungen viel größere Verhandlungsmacht besitzen. Nicht nur ist die britische Wirtschaft ungleich abhängiger von der europäischen Wirtschaft, auch müssen, wenn es vor allen Dingen um den Binnenmarkt geht und weitere Zugeständnisse auf Seiten der Europäischen Union, alle 27 Mitglieder der EU einem Abkommen beistimmen, was die Möglichkeiten für England extrem reduzieren wird. Es geht dabei auch nicht letztendlich um eine Bestrafung Großbritanniens, sondern darum, die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft herauszustellen. Es ist schade, dass Europäer erst mit der Krise begreifen, wie sinnvoll eine EU sein kann oder könnte. Seit dem Brexit-Referendum ist die Zustimmung zur EU in den meisten Mitgliedsländern rapide gestiegen, auch in Deutschland und in anderen Ländern. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Brexit zu besseren Politiklösungen auf Seiten der EU und zu einem möglichen Revival der EU beitragen wird oder ob die populistischen Parteien durch die wirtschaftlichen Konsequenzen weiter Auftrieb bekommen. Und hierbei komme ich nun zu meinem zweiten Punkt. Ob das geschieht, hängt letztlich auch davon ab, ob die EU aus der Krise lernen wird und eine angemessene Politisierung der Europapolitik vorantreiben wird. Viel zu lange haben nationale Politiker die positiven Ergebnisse der EU-Politik als nationale Errungenschaften verkauft und die EU nur als Sündenbock für unliebsame Reformen benutzt. Und das passiert nicht nur in Großbritannien, das passiert auch hier in Deutschland und das passiert in vielen anderen Mitgliedsländern auch. Es ist also in solch einer Diskussionskultur kein Wunder, dass Europäer die EU mit sehr kritischen Augen im Sinne eines normativen Demokratiedefizits betrachten. Es ist aber auch wichtig, dass eine Debatte stattfindet, dass die europäischen Errungenschaften stärker als solche europäischen Errungenschaften dargestellt werden und aber auch die Probleme der europäischen Politik, die ja vorher angesprochen wurden, offen und fair diskutiert werden. Gleichzeitig muss die EU eine Balance finden, um die Politisierung der EU und eine effiziente Entscheidungsfindung in der Balance zu halten. Während eine weitere Vertiefung die Effektivität und den Nutzen erhöhen könnte der Europäischen Union, kann dies natürlich nur mit einer größeren demokratischen Legitimität geschehen. Nur so, meine Damen und Herren, kann die Europäische Union letztendlich dazu beitragen, die wirtschaftlichen und politischen Krisen in Europa erfolgreich zu bekämpfen. Dankeschön.
Wunderbar, vielen Dank. Nun, Dirk Leuffen.